ARD Sounds.
Ich wünsche mir, dass mein Sohn nach Deutschland herkommt. Dass er seine Strafe nicht dort, hier. Wenigstens dann weiß ich, wo er sitzt.
Die Mutter eines inhaftierten IS-Kämpfers. Sollte man sie in die Bundesrepublik zurückholen?
Das Thema wird derzeit unter Fachleuten diskutiert.
Israel gibt an, den neuen Hamas-Chef im Gazastreifen getötet zu haben.
Arabische und amerikanische Medien spekulieren, dass Israel zeitweise Truppen im Irak stationiert hatte.
Und Deutschlands Regierung will den Behörden zur Abwehr von Cyberangriffen mehr Befugnisse einräumen.
Hallo, ich bin Thorsten Lange aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 27. Mai um 15.30 Uhr. Ihr bekommt hier die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Wir beleuchten für euch Hintergründe, bieten Analysen und fragen auch nach Perspektiven. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien. Heute beginnen wir unseren Podcast mit einer älteren Bedrohung, mit dem Islamischen Staat, kurz IS. Diese Terrororganisation ging um 2013 aus verschiedenen radikal-islamischen Untergrundorganisationen hervor und kontrollierte zwischen 2014 und 2019 weite Gebiete in Syrien und im Irak. Sie errichtete eine Gewaltherrschaft, in der Menschenrechte verletzt, andere Religionsgruppen verfolgt und Frauen versklavt wurden. Dank einer von den USA angeführten internationalen Koalition wurde dieses selbsternannte Kalifat zerschlagen, tausende IS-Mitglieder inhaftiert.
Die meisten kamen in kurdische Gefängnisse in Syrien. Inzwischen sollen viele von ihnen in den Irak verlegt worden sein. Unter den Männern und Frauen, die sich einst dem IS angeschlossen haben und die jetzt in Gefängnissen oder Lagern im Irak sitzen, sind auch Deutsche. Soll man sie in die Bundesrepublik zurückholen? Josef Römel hat das Thema für den Bayerischen Rundfunk recherchiert.
Sommer 2014. Lara, eine Mutter aus Bayern, erfährt von der Polizei, ihr Sohn ist nach Syrien gereist und hat sich dem sogenannten Islamischen Staat, kurz IS, angeschlossen.
Bis dahin wusste ich nicht, was IS ist.
Lara heißt eigentlich anders. Zu ihrem Schutz haben wir ihren Namen geändert. Tausende aus Europa schlossen sich einst islamistischen Terrorgruppen in Syrien an. Nach dem Zusammenbruch des IS kamen viele in Gefängnisse kurdischer Milizen im Nordosten Syriens. 2017 auch der Sohn von Lara. Jahrelang hatten unzählige IS-Terroristen keinen Kontakt zur Außenwelt, kein rechtsstaatliches Verfahren. Wegen der instabilen Lage dort wurden inzwischen tausende mutmaßliche IS-Kämpfer in den Irak verlegt. Nach Informationen von BR, RBB und Deutschlandfunk befinden sich darunter 25 Personen, die Deutschland einst Richtung Terror verließen. Die Anwälte von Lara haben gehört, dass auch ihr Sohn darunter ist.
Ich wünsche mir, dass mein Sohn nach Deutschland herkommt. Dass er seine Strafe nicht dort, hier. Wenigstens dann weiß ich, wo er sitzt. Da kann ich ihn ab und zu mal besuchen. Und jetzt so. Ich weiß nicht immer, ob er am Leben ist.
In Syrien war keine konsularische Betreuung deutscher Gefangener möglich. Deutschland hatte dort keine offiziell anerkannte Anlaufstelle. Im Irak dagegen können deutsche Diplomaten Gefangene besuchen. Die Anwälte Serkan Alkan und Martin Heising haben nun das Auswärtige Amt kontaktiert, um herauszubekommen, wo sich Laras Sohn konkret aufhält. Aus Alkans Sicht ist eine Rückholung der IS-Männer längst überfällig.
Genauso wie wir auch verlangen, dass Länder wie Syrien oder Afghanistan die Leute wieder zurücknehmen, die hier straffällig geworden sind. Genauso haben diese Länder doch auch einen Anspruch, dass sie die Deutschen in Anführungsstrichen loswerden, weil es ist ja nicht deren Aufgabe, diese Leute zu ernähren.
Westliche Sicherheitskreise gehen davon aus, dass von vielen ehemaligen IS-Kämpfern weiterhin eine Gefahr ausgeht. Die Extremismusforscherin Sophia Koller hält eine Rückholung trotzdem für notwendig.
Wenn wir irgendwo die Chance haben wollen, einen Teil der Personen bei der Distanzierung zu unterstützen, sie vor Gericht zu bringen, damit sie sich für ihre Taten verantworten, das kann nur in Deutschland passieren.
Eine Warnung kommt dagegen von der Politikwissenschaftlerin und ehemaligen bayerischen Verfassungsschützerin Gülden Hennemann.
Ich glaube, dass es zum jetzigen Zeitpunkt immer noch ein Fehler wäre, diese Person zurückzuholen, weil wir aus meiner Sicht weniger berücksichtigen, dass das ja hochideologisierte Personen sind.
Die Bundesregierung erklärt auf Anfrage, man stehe mit den irakischen Behörden in Kontakt.
Dann blicken wir jetzt auf die aktuelle Lage im Nahen Osten.
Ja, Israel hat erneut ein Wohnhaus im Gazastreifen angegriffen und nach eigenen Angaben den neuen Hamas-Chef in dem Palästinensergebiet, Mohammed Odeh, getötet. Israels Regierung bezeichnet ihn als einen der Drahtzieher des Überfalls vom 7. Oktober 2023. Die Familie Odehs bestätigte seinen Tod. In einer Erklärung heißt es, auch seine Frau und sein Sohn seien bei dem Angriff ums Leben gekommen. Die Hamas hat sich dazu bisher nicht geäußert. Insgesamt sollen bei dem Angriff 6 Menschen gestorben sein, so palästinensische Quellen. Erst vor rund 2 Wochen war der Vorgänger Odehs getötet worden.
Und auch im Libanon geht Israels Militär weiter vor.
Ja, hier sollen bei israelischen Angriffen 31 Menschen getötet worden sein. Die Armee will ja die Logistik der Hisbollah-Organisation ausschalten, aber das scheint schwierig zu sein. Ortschaften im Norden Israels werden immer wieder von der Hisbollah angegriffen, und zwar mit Drohnen, und die kann Israels Militär wohl nur schwer abwehren.
Morgen ist es genau 3 Monate her, dass der Iran-Krieg begonnen hat, mit koordinierten Luft- und Raketenangriffen der USA und Israels. In arabischen Medien wird derzeit ein Thema dazu ziemlich intensiv diskutiert.
Ja, es soll Belege dafür geben, dass Israel schon Monate vor Beginn dieses Krieges Militäreinheiten im Irak stationiert hat. Geheim, ohne dass die irakische Regierung in Bagdad davon wusste. Ist das wirklich denkbar? Magdalena Knöller aus dem ARD-Studio Kairo sagt uns, was an der Geschichte dran ist.
Zwischen Mitgliedern der irakischen Armee und Sicherheitsexperten aus dem Irak und anderen arabischen Ländern ist ein Kampf um die Wahrheit ausgebrochen. Waren wirklich israelische Soldaten geheim im Irak stationiert für den Krieg gegen den Iran? In dem arabischen Fernsehsender Al Arabiya kochen die Emotionen zweier irakischer Militärexperten hoch. Es geht darum, für wen die Schande größer sei. Für Israel oder den Irak? Einer von beiden ist sich sicher, Israelis waren in der irakischen Wüste stationiert. Der andere erwidert, auf gar keinen Fall. Wenn Israel monatelang in der irakischen Wüste militärisch operiert hat, wieso hat vor Ort angeblich niemand etwas davon mitbekommen? Radarsysteme kontrollieren den Luftraum über dem Irak, die USA unterstützen die Iraker dabei. Amerikanische Soldaten sind seit dem Irakkrieg 2003 und dem späteren Kampf gegen den IS im Land. Sie sollen mehr und mehr abziehen. Eigentlich hätten sie Hubschrauber und andere Bewegungen mitbekommen müssen. Der irakische Politik- und Sicherheitsexperte Raad Hashim spricht in einer Fernsehsendung in Al-Hadath von 2 Theorien. Die sind auch anderswo zu hören.
Es gibt Stimmen, die sagen, die Radarsysteme wurden von den Amerikanern ausgeschaltet. Meine Meinung ist, sie wurden von Milizen angegriffen. Das ist quasi sicher.
Fakt scheint, die Radarsysteme für den irakischen Luftraum waren vor Kriegsbeginn ausgeschaltet. So berichtet es auch die New York Times. Sie und das Wall Street Journal hatten zuerst aufgedeckt, dass Israel in der irakischen Wüste geheim Militär positioniert hatte. Mit Landebahn, Hubschraubern, Eliteeinheiten und Sanitätern. Unter anderem, um nah dran zu sein, falls israelische Soldaten bei den Angriffen im Iran verwundet werden. Die New York Times hatte darüber berichtet, dass ein Hirte bei einer Fahrt durch die Wüste die fremden Soldaten entdeckt und das den Behörden gemeldet hatte. Wenig später fand seine Familie ihn tot, in seinem ausgebrannten Wagen. Daraufhin soll das irakische Militär eine Aufklärungsmission an den Ort geschickt haben, um den Bericht des Hirten zu überprüfen. Auch dabei soll es zu einer gewaltsamen Konfrontation gekommen sein. Ein irakischer Soldat starb. Der für das Gebiet zuständige Kommandeur Ali Razi al-Hashimi stellte sich in der Wüste an einen der beiden vermeintlichen Stützpunkte Israels. Er sagte vor laufender Kamera dem Nachrichtensender Al Jazeera:
Wir haben das gesamte Gebiet abgesucht und keine Truppen vorgefunden. Auch keine Lager. Keine ausländischen Streitkräfte, nur die heldenhaften irakischen Sicherheitskräfte.
Ja, im Krieg gibt es oft drei Versionen, die des Feindes, die eigene und die Wahrheit. Aber leider kennen wir oftmals nur die ersten beiden.
Dann blicken wir ins Inland. Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf beschlossen, der Sicherheitsbehörden mehr Befugnisse zur Abwehr von Cyberattacken einräumt. Derartige Attacken kommen ja oftmals aus dem Ausland. In den meisten Fällen wollen Kriminelle Geld erpressen, aber es gibt auch den Versuch der politischen Einflussnahme. Das sagen zumindest die Behörden. Was jetzt geplant ist, das erläutert Markus Sambale aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt nennt das Gesetz einen Meilenstein für die Cybersicherheit. Wie bisher vor allem auf Vorsorge und den besseren Schutz von IT-Systemen zu setzen, das reicht aus seiner Sicht nicht aus, mit Blick auf groß angelegte Cyberattacken. Der CSU-Politiker will, dass das Bundeskriminalamt, die Bundespolizei und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik mehr Befugnisse bekommen, wenn beispielsweise eine Behörde, ein Krankenhaus oder ein Energieunternehmen angegriffen wird.
Wir schlagen zurück, wir schalten die Bedrohung aus, wenn wir angegriffen werden. Wir werden Angreifer stören und deren Infrastruktur zerstören.
Neu ist, dass die Sicherheitsbehörden in fremde IT-Systeme eindringen, dort Daten kopieren, löschen und verändern können, um Cyberangriffe zu stoppen und weitere Attacken zu verhindern. Innenminister Dobrindt betont, es gehe um Gefahrenabwehr, nicht um sogenannte Hackbacks. Staatliche Vergeltungsschläge würden durch das Gesetz nicht erlaubt. Kritiker warnen trotzdem, dass bei staatlichen Cyberaktionen auch Unbeteiligte zum Ziel werden können. Denn um Spuren zu verwischen, nutzen Angreifer oft unerkannt fremde IT-Systeme. Die könnten dann beim Zurückschlagen versehentlich getroffen werden.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Thorsten Lange aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Danke für euer Interesse.